ARD. WDR 2 Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer.
Und mit Bettina Montazem über ihre Kindheit im Iran und viel Theater in Deutschland.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Musik, Theater und Zirkus, das ist eine Kombination, die es in Europa nur einmal gibt. Und so eine Frau wie die Chefin dieses Varietéhauses gibt es auch nur einmal in Europa. Bettina Montazem war 40, als sie das Theater gründete. Und über diesen Drahtseilakt wollen wir heute in meinen Sonntagsfragen erzählen. Wobei wir zunächst mal eine lange Autofahrt hinter uns bringen müssen. Denn von Köln bis Arak sind es knapp 5000 Kilometer. 3 Tage am Anfang über die A3, sagt das Navi. Dann ist man in der Stadt, in der du aufgewachsen bist. Holst du uns mal die Kulisse von Arak auf die Bühne?
Oh, das ist ja eine schöne Einladung. Was sehe ich? Ich sehe Ockerfarben und Sand. Sehr flach, nicht besonders hügelig. Ein unglaublich weiter Himmel und diese Sonne, dieses Sonnenlicht, das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo anders gesehen als da.
Früher hieß der Iran Persien und Arak hieß Sultanabad. Das klingt ja sehr nach Tausend und einer Nacht. Ist irgendwas Märchenhaftes da geblieben?
Je nachdem, wo man da ist, sind das so relativ niedrige Lehmhäuser, wobei ich der Ehrlichkeit halber sagen muss, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, schon 45 Jahre. Also sind das Kindheitserinnerungen und da waren die Gebäude flach und diese flachen Dächer haben den großen Charme, dass man im Sommer oben auf diesen Dächern liegt, weil es da damals schon so heiß war, dass man eben in den Zimmern nicht mehr schlafen konnte. Aber natürlich, wenn man nach Isfahan geht oder nach Shiraz, mein Vater hat ja Elektrizitätswerke auf dem Land gebaut, das heißt, wir haben viel vom Iran gesehen. Und da sieht man das tatsächlich oft, die Minaretten in den großen Städten. Und ansonsten eben sehr flache Gebäude, das erinnert mich eigentlich immer so an meine Fantasie von Buchara und Samarkand.
Kleidung, wie sah die?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben eine Zeit lang am Kaspischen Meer gelebt und da waren damals Frauen wirklich sehr tief verschleiert. Und dann in Teheran, aber auch in Shiraz und Isfahan sehr modern. Das waren die 60er und 70er mit Miniröcken, also vollkommen europäisch.
Wo hast du als Kind am liebsten gespielt in dieser Stadt oder in dem Viertel?
Meine Lieblingserinnerung ist, da war ich so 3, da hatten wir einen Koch, denn meine Eltern waren wirklich sehr wohlhabend. Und unser Koch Foez, der ging mit uns an den Rand der Wüste. Mit uns meine ich meine Schwester Verena und mich. Und das ist meine Lieblingskindheitserinnerung. Da hat er am Rand der Wüste in so einen Sandhaufen reingegriffen und von Wildbienen Honig rausgeholt. Und dann haben wir die frischen Waben ausschlecken dürfen. Das war wirklich wunderbar. Oder er ist auf eine Palme raufgeklettert und hat uns frische Datteln gepflückt. Das war toll.
Wer einen Koch hat, hat auch jemanden, der sauber macht. War es für dich schwierig, selber zu kochen und zu putzen?
Ich hasse Putzen immer noch. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Wir hatten einen Koch, einen Chauffeur und eine Putzfrau und auch ein Kindermädchen. Und irgendwie kann ich mich nicht daran gewöhnen, seit 45 Jahren nicht, dass ich keine Putzfrau mehr habe.
WDR 2 mit den Sonntagsfragen und Bettina Montazem, die im Frühjahr 1979 mit ihrer Familie vom Iran nach Deutschland fliehen musste, weil Ayatollah Khomeini die Macht ergriffen hatte und weil deine Familie eng mit dem Schah, also mit Reza Pahlavi, verbunden war. Wie eng war deine Familie?
Sehr eng. Mein Großvater war Innenminister unter dem alten Schah. Und mein Großonkel war Staatssekretär, mein direkter Onkel Konsul in Gabun. Und mein Vater hatte sehr, sehr gute Verbindungen zum Fernsehen und zum Radio. Sein wirklich liebster Freund und bester Freund war Chef der Fernsehanstalt. Und das bedeutete für uns, das war wirklich ehrlich gesagt komplett chancenlos. Wir sind wirklich sofort raus, mussten auch raus. Die Familie stand auf der Liste. Wobei ich sagen muss, wir waren ja sehr privilegiert. Meine Mutter ist ja Deutsche. Wir konnten wirklich mit der ersten Lufthansa-Maschine, die deutsche Staatsbürger nach Deutschland brachte, im März 79 einfach nach Zürich fliegen und dann bei meiner deutschen Großmutter am Bodensee unterkommen. Wir haben es da wirklich sehr, sehr gut getroffen.
Woran habt ihr gemerkt, dass ihr auf der roten Liste standet?
Ich war damals noch Kind, das kann ich nicht sagen. Ich erinnere mich aber sehr, sehr intensiv daran, dass mein Vater eines Tages nach Hause kam in unsere Wohnung im Norden Teherans. Und dann war wirklich helle Aufregung und wir stehen auf der Liste und jetzt, da war auch keine große Diskussion mehr.
Was muss man, Bettina, über den Schah wissen, um den beurteilen zu können?
Naja, also mein Wissen ist ja wirklich ein Kinderwissen, ne? Und irgendwie habe ich mich interessanterweise auch auf eine bestimmte Art und Weise auch als Erwachsene geweigert, da nochmal genauer hinzugucken. Woran ich mich wirklich sehr gut erinnern kann, ist, dass meine Cousinen und Cousins, unsere Familie ist sehr, sehr, sehr groß und einige meiner Cousinen und Cousins waren damals Studenten, die haben mit dem Umsturz wahnsinnig viel Hoffnung verbunden. Mhm. Das waren Kommunisten oder sie waren teilweise auch einfach nur sehr links und hatten das Gefühl, mit Khomeini kommt jetzt ein gerechteres System, das die Armen besser versorgt, denn ich kann mich natürlich schon daran erinnern, dass ich auch extreme Armut gesehen habe in meiner Kindheit. Mhm. Und natürlich haben meine Eltern davon profitiert, denn das hört sich so toll an mit dem Chauffeur und dem Koch. Aber das waren natürlich Menschen, die große Familien zu versorgen hatten und für die dann dieses Einkommen die Möglichkeit war, die Familie durchzubringen.
Hast du Erinnerungen an die Flucht?
Ja, total intensiv. Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Mein Bruder war damals sehr klein, er war gerade geboren, er war 3 Monate alt. Und als wir in Teheran in das Flugzeug stiegen, fing mein Bruder an zu weinen und hörte überhaupt nicht mehr auf. Der schrie die ganze Zeit. Und ich glaube, dieser Säugling hat eben diese enorme Anspannung von uns allen sehr intensiv gespürt und zum Ausdruck gebracht. Mein Vater blieb dann noch in Teheran, der konnte nicht mit. Also nur meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder und ich. Und mein Vater kam dann 8 Monate später auch nach Deutschland. Und ich erinnere mich an eine unglaublich gedrückte, verlorene Atmosphäre voller Angst und Haltlosigkeit. Ja, schön war das nicht.
Und wie haben die diese Überforderung kompensiert?
Meine deutsche Familie hat sehr unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten. Ich muss auch sagen, die deutsche Familie ist eine industrielle Familie aus der Bodenseeregion. Und mein deutscher Großvater war ein enorm hohes SS-Tier, Heinz Kling. Für den gibt es wahnsinnigerweise immer noch eine Fan-Community, die diesen SS-Menschen feiern, der von Hitler persönlich das Goldene Kreuz bekommen hat. Also da gibt es noch viel zu erzählen über die SS-Vergangenheit. Und der deutsche Teil der Familie hat den Zweiten Weltkrieg schon nicht gut weggesteckt. Das heißt, da war schon Alkoholismus bei meiner direkten Oma und dann bei meiner Urgroßmutter. Und als mein Vater dann nach Deutschland nachkam, der war ohnehin schon auch im Iran suchtaffin, aber das brach dann in Deutschland wirklich vollends aus, weil er war dann von dem sehr erfolgreichen Ingenieur und sehr gut vernetzten Unternehmer war er in Deutschland einfach nur ein Ausländer, der gebrochen Deutsch spricht und der ganze Stolz war dahin, ja.
Als sie 10 Jahre alt war, floh mein Sonntagsfragengast Bettina Montazem mit ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland zur Großmutter nach Radolfzell, also ins Ländle an den Bodensee. Wie war das da für dich? Das war eine fremde Umgebung und auch fremdes Essen oder warst du das eigentlich alles schon gewöhnt, weil du ja eine deutsche Mutter hattest?
Deutschland ist für mich der Geruch von frischem Gras. Und woran ich mich bis heute nicht gewöhnen kann, ist das Gefühl von Frieden. Also ich habe das immer noch und ich bin ziemlich sicher, das geht auch nicht mehr weg, dass ich immer wieder, wenn ich den Geruch von frischem Gras rieche, denke, ist das komisch, hier gibt es ja gar keine Bomben und keine schreienden Männer. Das kommt dann so einen Moment hoch und dann bin ich dankbar dafür, hier zu sein. Ich konnte gut Deutsch sprechen, ich bin zweisprachig groß geworden, wir waren regelmäßig am Bodensee. Mhm. Meine deutsche Oma ist auch mein Lieblingsmensch. Also da war ganz viel Gefühl von Vertrautheit, aber es ist eine Aufgabe zu wissen, dass man nie wieder zurück kann. Mhm. Die Sprache ist weg, alle Freunde sind weg und plötzlich stand ich da am Bodensee und alles Vertraute, was sich aufgebaut hat in den Ferien mit dem Gefühl von, ach, hier kenne ich mich gut aus, aber es geht ja wieder nach Hause, war dann plötzlich das Zuhause und dann habe ich eben gemerkt, dass die Kultur so anders ist. Also die persische Kultur, sage ich mal ganz bewusst persisch, dazu gehört zum Beispiel das Komplimente machen. Das ist ein wichtiger Teil der Kommunikation. Ja, also man, ach, hast du ein schönes Kleid an und oh, und du siehst ja gut aus und so. Und ich erinnere mich lebhaft daran, dass ich in der Tenginger Grundschule in Radolfzell angekommen bin und meiner Klassenlehrerin gesagt habe, sie haben ja eine schöne Bluse an. Und die ganze Klasse fing an zu lachen. Ich wusste überhaupt nicht, worüber. Für mich war das total normal. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl von sehr beschämt sein, weil sie hat darauf nicht gut reagiert.
Wie hat sie denn reagiert?
Ja, sehr, sehr abwertend. Ich denke, in ihrem Kontext muss das eine Übergriffigkeit gewesen sein. Ja, so ein kleiner Dotz, der da so steht. Das war schwierig, oder? Dann kann ich mich bis heute nicht gewöhnen. Eine der einprägendsten Situationen ist, mein Vater und ich klingeln beim Nachbarn, er will sich einen Hammer ausleihen. 18 Uhr abends, die Tür geht auf, wir werden reingebeten und stehen am Abendbrottisch der Nachbarn, die gerade Abendbrot essen. Und dann fragte mein Vater nach einem Hammer und wir wurden nicht gebeten, uns zu setzen. Wir wurden nicht eingeladen, mitzuessen. Wir standen da und ich habe das überhaupt nicht begriffen. Das würde in Persien nie vorkommen. Nie. Da muss man mitessen und mit.
Hab das zwar den Hammer bekommen, aber kein Gürkchen. Hat die Oma das ein bisschen aufgefangen, indem sie dich schön bekocht hat mit lauter Leckereien für die Bettina?
Nee, meine Oma war eine sehr taffe Frau. Die hat die Familie alleine durch den Krieg gebracht. Der SS-Mann war irgendwo in Stalingrad und kam dann tatsächlich zu Fuß. Und meine Großmutter war eine unglaublich tolle Frau, aber die konnte unfassbar schlecht kochen. Und was sie gut konnte, war der berühmte Sechs-Eier-Kuchen. Aber sonst war sie auf diese Art und Weise nicht liebevoll.
Du warst ja nun gezwungen, schnell Freundinnen und Freunde zu finden und dich anzupassen. Das ist dir dann auch nicht so leicht gefallen, weil eben die Unterschiede so groß waren?
Das ist gar nicht gelungen. Also ich bin an sich ein sehr redseliger Mensch, ich glaube, es ist lebendig und ich benutze meine Hände zum Erzählen. Und dann, als ich dann in der Grundschule in Radolfzell ankam, habe ich das selber gar nicht gemerkt, dass ich aufgehört habe zu sprechen, bis mich damals ein Klassenkamerad angesprochen hat, dem ich das bis heute wirklich, also ich bin dem so dankbar, der mich auf dem Flur irgendwann ansprach und gesagt hat, dir geht's nicht gut, du sprichst ja gar nicht. Der war ja damals auch 9 oder so, ne? Und dieser Spiegel von außen, der hat mir nochmal klar gemacht, dass es mir wirklich nicht gut geht. Das hat aber außer mir niemand gemerkt. Die ganze Familie war mit sich einfach sehr beschäftigt. Und ich als Älteste hatte ja auch übertragen bekommen von meinem Vater die Aufgabe, mich um die Geschwister zu kümmern. Da war kein Raum da. Und als wir dann ins Rheinland kamen, hatte ich eben 3 jüngere Geschwister. Meine Mutter bekam noch mal eine Tochter. Und es kamen noch 2 Kinder dazu, meine Cousins, denn deren Mutter war in einer Straßenkontrolle erschossen worden. Es kamen 2 Kinder, die schwer traumatisiert waren, denn die saßen mit im Auto, als sie erschossen wurde. Und dann war ich plötzlich Mama von 5 Kindern. Und da war dann eben, was mir Halt und Rettung gegeben hat, war die Theatergruppe in der Schule.
WDR 2 am Sonntagmorgen. Als Bettina Montazem mit 40 Jahren das Urania-Theater in Köln gründete, da hatte sie ihre Flucht vom Iran nach Deutschland hinter sich, die Schulzeit, die harte in Radolfzell und in Langenfeld im Rheinland, ein Orientalistik-, Philosophie- und Germanistikstudium begonnen und 2 Töchter zur Welt gebracht. Da hätte ich jetzt gesagt, Bettina, das reicht erstmal. Aber du wolltest mehr Theater.
Ich liebe das Theater. Es lebt in mir drin. Und ich war viele Jahre nicht im Theater. Ich bin ja die meiste Zeit alleinerziehend gewesen. Und ich wollte immer Regisseurin werden. Und als Regisseurin arbeitet man eben sehr viel. Das geht nicht alleine mit 2 Kindern. Und als ich 40 war, habe ich gedacht, so, also jetzt kannst du die ganze Zeit über dein Leben jammern und was du alles hättest machen können und so. Oder du machst jetzt einfach mal. Und dann habe ich einfach gemacht und habe ein Privattheater gegründet.
Aber wovon hast du da gelebt? Also ein Privattheater gründen, dafür braucht man Kohle.
Ja, das war auch so. Also ich habe einen Brotjob gehabt an der Universität zu Köln und ich habe da wirklich alles reingesteckt. Ich hatte 2 Lebensversicherungen und einen Bausparvertrag und das ist da alles drin.
Was war der Brotjob?
Sekretärin. Ich habe mein Studium abbrechen müssen, weil ich meine Kinder versorgt habe, nach der Scheidung. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin Englisch und Französisch. Das ist auch mein einziger wirklich zertifizierter Beruf. Und dann habe ich an der Uni als Lehrstuhlsekretärin gearbeitet.
Und dann hast du gesagt, das ist irgendwie alles noch nicht genug, ich brauche noch ein bisschen mehr. Und hast alleine das Theater gegründet oder hattest du Leute, die mitgemacht haben?
Nee, ich habe das alleine gegründet. Und es war so, dass wenn so viel in einem wohnt, was raus möchte, wird man krank, wenn es nicht raus darf. Und deswegen empfinde ich das als Privileg, dass ich mich ausdrücken darf und dass ich machen darf, was mich wirklich sehr, sehr zufrieden macht. Auch wenn es natürlich manchmal schon ganz schön anstrengend ist mit so einem Privattheater.
Aber du hattest ein bisschen Schultheatererfahrung.
Ja, ich habe auch als junge Frau im Rheinischen Landestheater in Neuss gearbeitet und dann nochmal im Landestheater in Dienstlaken und in Langenfeld in der Kulturfabrik, heute Schaustall.
Auf der Bühne oder als?
Nein, was? Immer im Hintergrund. Ich wollte immer Regisseurin werden. Das heißt, ich war immer in der Regieassistenz oder eben in der Veranstaltungsleitung oder im Veranstaltungsmanagement. Das ist das, was mich sehr, sehr zufrieden macht.
Ich finde das so mutig, dann zu sagen, ja, jetzt gründe ich ein Theater.
Ja, das habe ich schon oft gehört. Und ich habe dazu immer nur zu sagen, ist wie beim Kinderkriegen, man weiß vorher auch nicht, was passiert. Das war so. Ich habe inszeniert und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und irgendwann dachte ich, also du musst das jetzt einfach wieder machen. Fertig, jetzt machst du es einfach.
Und dein Konzept für dieses Theater?
Gar kein Konzept. Blindlings rein. Einfach so. Einfach machen. Und als ich das dann aber angefangen habe, dann habe ich angefangen, auch wirklich alles Wissen mir dazu zu erarbeiten. Also ich habe über die KfW BWL-Kenntnis mir erworben. Ich habe viele, viele Jahre Unternehmensberater an meiner Seite gehabt. Ich kann jetzt Kosten- und Finanzierungspläne schreiben. Und ich glaube, dass ich als Mensch auch jemand bin, der am liebsten lernt beim Tun.
Aber du wolltest ja die Leute in das Theater locken. Womit?
Ich habe angefangen mit Kindertheater. Und meine Kinder haben dann auch schon immer auf der Bühne gestanden, Rosa und Lea. Und die waren damals 7 und 9 und waren die Feen in einem kleinen Märchen, das ich gemacht habe. Und da gibt es immer noch die Familiengeschichte meiner armen Töchter. Die mussten eine Stunde lang auf- und abgehen üben. Also damit es einfach ordentlich ist. Auftreten, abtreten. Jetzt können sie es auch. Aber so zu Weihnachten kriege ich das immer auf das Butterbrot geschmiert.
Da kannst du auf- und abtreten vorm Weihnachtsbaum.
Ja, genau.
WDR2 mit den Sonntagsfragen. Die Startbedingungen fürs Urania-Theater in Köln waren jetzt nicht optimal, aber die Gründerin Bettina Montasem hat sich damals vor 7 Jahren gedacht, ich kann jetzt jammern oder machen. Und dann hat sie gemacht. Gab's Theatererlebnisse und Eindrücke aus der Kindheit im Iran, die du mitgebracht und verarbeitet hast?
Ja, als ich 7 war, waren wir in Teheran in der Oper. Und da gab es das Nussknacker-Ballett von Tschaikowski. Und ich weiß bis heute noch, erstens, wie es da drin riecht, wie dann dieser Vorhang aufgegangen ist. Und dann hat es auf der Bühne geschneit. Oh, meinen großen Traum habe ich mir letztes Jahr erfüllt. Jetzt habe ich auch eine Schneemaschine.
Und wie hat es gerochen, süßlich?
Ah, dieser Geruch zwischen Staub und Vorhang und Menschen und die Hitze von den Scheinwerfern, die macht ja so, wenn der Staub so verbrennt, so einen ganz eigenen Geruch. Was wunderbar.
Ihr vereint ja in dem Theater Musik und Zirkus.
Meine tiefste und schönste Erinnerung ist, dass meine deutsche Oma mit mir in den Zirkus Knie gegangen ist. Und ich habe letztes Jahr angefangen, meine eigenen Varieté-Programme zu machen. Und das erste Programm, das ich gemacht habe, war Oper und Zirkus. Und vieles erzählt sich über die Musik. Der Zirkus ist insofern mit gleichberechtigter Partner, als dass alle Geschichten ein musikalisches Motiv haben und die Zirkusnummern inhaltlich zu der Musik dazu passen. In dem Opernprojekt war zum Beispiel aus dem Tannhäuser eine Arie von Richard Wagner, die heißt »O du, mein holder Abendstern«. Und dann fängt der Bariton an zu singen und singt »O du, mein holder Abendstern« und es taucht die Luftakrobatik auf, die eben musikalisch zu diesem Zeitpunkt in die Luft steigt und dann die Darstellung des Abendsterns ist. Also es passt sehr, sehr gut zusammen.
Deine Töchter haben schon als kleine Kinder mitgemacht im Zirkus, Lea und Rosa. Was hatten die denn im Köcher, als sie dann richtig eingestiegen sind ins Urania-Theater?
Rosa ist Schauspielerin, die hat ihre Ausbildung an der Alanus-Hochschule abgeschlossen und spielt nicht nur im Urania-Theater, sondern auch im Theater Oberhausen zurzeit. Lea ist Opernsängerin in Köln, gerade ihren Bachelor abgeschlossen und zu meinem sehr großen Stolz in der Tonhalle in Düsseldorf die Pamina gesungen. Das heißt, beide sind gut ausgebildete Künstlerinnen und dadurch, dass wir eben das Theater gemeinsam nach und nach aufgebaut haben, sind beide sehr, sehr gute Unternehmerinnen geworden.
Das Urania-Theater in Köln ist ein Varieté-Haus, das aber keine Revuen zeigt, sondern Handlungsvarieté, hat mir mein Sonntagsfragen-Gast Bettina Montasem auf den Stichwortzettel geschrieben. Und das musst du bitte mal erklären. Was ist ein Handlungsvarieté?
Häufig ist das Varieté eine Abfolge von unterschiedlichen Nummern, die miteinander nicht verbunden sind. Ja, so ein bisschen wie so eine Revue. Und meine Varietés haben alle eine Geschichte. Das aktuelle Programm heißt Piaf à Paris. Und da zeigen wir Szenen aus dem Leben von Edith Piaf. Mhm. Dieses Programm ist sehr filmisch, weil es da im Wesentlichen darum geht, Emotionen zu verstehen. Die Piaf hat ja viele, viele Männer geliebt und nie aufgegeben, an die große Liebe zu glauben. Und das sind Situationen, die man da erleben kann. Mein letztes Programm, das knallrote Gummiboot, war eine Liebeserklärung an Köln und auch an die Liebe. Und da war die Handlung des Abends, wir beginnen mit drei Paaren, die sehr klassisch zusammengestellt sind, also Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Und der Abend endet, indem dann alles einmal durcheinander gewirbelt ist in einer neuen Konstellation. Da hat mich das Gedicht von Heinrich Heine inspiriert, in dem es eben darum geht, wie viele Menschen sich ständig unglücklich in den Nächsten und Nächsten und Nächsten und Nächsten und Nächsten verlieben. Männer und Frauen, Männer und Männer, Frauen und Frauen. Also es war auch ein sehr diverses Ensemble. Und ich habe den Weg versucht, über die Bilder, die an dem Abend entstehen, immer wieder noch ein Foto und noch ein Foto und noch ein Foto vor Augen zu führen, dass alles in Ordnung ist.
So wie es ist.
Ja.
Du hast das Theater gegründet, die zwei Töchter sind mit eingestiegen, als Schauspielerin und Sängerin dazugekommen. Wann geht bei dieser kreativen Konstellation der Familienzirkus ab?
Immer.
Immer.
Es wird bei uns kräftig gestritten, täglich. Aber immer um Inhalte. Ich habe eben keine kleinen Kinder mehr, sondern erwachsene Frauen, die selber erwachsene, gut ausgebildete Künstlerinnen sind.
Die sind beide Ende 20, ne?
Ja, beide sind jetzt Ende 20, genau. Und die ihren Standpunkt einnehmen. Und dann haben wir Generationenkonflikte, wie alle anderen auch. Wir streiten uns über Gendern und Emanzipation und über was man auf der Bühne sagen darf und nicht. Und ich muss auch sagen, dass es richtig ist, dass meine Töchter sich ihren Platz und ihren Aufgabenbereich erobern. Und dann muss ich natürlich Platz machen. Das geht nicht ohne Reibung.
Die Rosa ist ja vermutlich als Clown Tada ein Publikumsliebling. Wen habt ihr sonst noch? Wo geht so richtig die Post ab, wo die Leute sagen, ja, endlich ist sie auf der Bühne?
Beide Mädels haben ihre Fangemeinde. Der Clown ist so ein zauberhaftes kleines Mädchen. Ich finde immer, es ist wie so Puderzucker und bringt alle zum Lachen. Jetzt kriegen wir Zuschriften von unseren Zuschauern. Ist die Rosa beim nächsten Programm wieder dabei?
Süß.
Die Lea hat das auch. Die Lea ist ein lyrischer Sopran und singt eben großes italienisches Repertoire. Und dann kommen Zuschriften. Ist denn Frau Montasem wieder mit dabei? Singt Frau Montasem wieder ihr italienisches Repertoire?
WDR 2 am Sonntagmorgen. Als freies Theater ohne Förderung mit 14 Angestellten durchzuhalten, das ist bühnenreif. Bettina Montasem und ihre Töchter Rosa und Lea haben das geschafft. Waren deine Eltern eigentlich als Unterstützer dabei?
Gar nicht, nein, nein. Also mein Vater fand das ja sehr, sehr schlimm, dass ich ins Theater wollte und hat das auch wirklich mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Und das hat im Grunde genommen den Weg nur verlängert und aufgehalten. Das war nicht so schlau.
Du hast beim letzten Stück vor dem Schlussapplaus eine Rede gehalten. Die kannst du jetzt noch mal halten.
Danke für die Gelegenheit. Meine Kindheit war zu Ende, als ich 10 Jahre alt war. Zehntausende Männer mit schwarzen Bärten zogen durch die Straßen Teherans und schrien Markbar Shah, Tod dem Schah. Wir flohen nach Deutschland. In meiner Heimat werden seit 45 Jahren Frauen ermordet, wenn sie ihr Haar zeigen. Männer werden hingerichtet, wenn sie andere Männer lieben. Und Menschen werden gefoltert, ins Gefängnis gesteckt und hingerichtet, wenn sie ihre Meinung sagen. Während in meiner Heimat Kinder erschossen werden, wenn sie auf Demos mitlaufen, dürfen meine Kinder in einem Land leben, in dem wir vor dem Gesetz alle gleich sind. Mann oder Frau, Jude oder Muslim, LGBTQI oder Hetero. POC oder weiß, mit Handicap oder ohne. Und ich kenne keinen Satz, der den Artikel 1 besser zusammenfasst als jede Jäck ist anders. Ich weiß schon auch, dass es Leute gibt in diesem Land, die Menschen wie mich in einem Camp in Afrika sehen möchten, dahin deportieren. Und ich weiß auch, dass auf Sylt neuerdings andere Schlager gesungen werden. Aber ich weiß auch, ihr seid mehr. Und deswegen möchte ich mich heute bei euch bedanken für 45 Jahre Schutz, Freiheit, Geborgenheit und dass meine Kinder und ich in diesem Land leben und arbeiten dürfen.
Ich bin Gisela Steinhofer, bedanke mich sehr bei dir, Bettina, für deinen Besuch in den Sonntagsfragen. Und Leute, wenn ihr Lust und Zeit habt, geht ins Urania Theater. Das ist das einzige, sag du es.
Es ist das einzige Varietéhaus in Europa, das Musik, Theater und Zirkus miteinander verbindet.
Das waren die WDR 2 Sonntagsfragen. Noch mehr Lust auf gute WDR 2 Podcasts? Hör doch mal rein bei Frag dich fit, der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne.